zur Vorlesung eingebettete Systeme begrüßen. Mein Name ist Uwe Brinkschulte, ich habe hier auch eine Lehrstuhl für eingebettete Systeme. Meine E-Mail-Adresse, falls jemand mir eine E-Mail schicken möchte. Meine Sekretärin, die Frau Stapleton, die sitzt hier einfach zwei Stockwerke höher, im Raum 211a, gerade mir gegenüber. Ich sitze 210, also einen Raum weiter als ich. E-Mail-Adresse meiner Sekretärin, stapleton@es.cs.uni-frankfurt.de. Das müssen Sie aber nicht mitschreiben. Ich habe nachher noch eine Folie, wo Sie können die Foliensätze runterladen. Und damit können Sie entsprechend die Informationen dazu greifen. Gut, vielleicht vorweg, womit befasse ich mich? Gut, wenn mein Lehrstuhl eingebettete Systeme heißt, die Vorlesung eingebettete Systeme, dann werde ich mich auch mit eingebetteten Systemen irgendwie befassen. Speziell interessiert mich sowohl Hardware wie auch Software für eingebettete Systeme in meinem Forschungsbereich. Und wir befassen uns bei uns eben mit Mikrocontrollern und Mikroprozessoren, insbesondere Mikrocontrollern, die eben eine sehr wesentliche Hardwarekomponente für eingebettete Systeme sind, der wir auch einen großen Teil der Vorlesung widmen werden. Wir werden das sicher so 5-6 Vorlesungen lang mit Mikrocontrollern auseinandersetzen. Des Weiteren sind eingebettete Systeme sehr oft Echtzeitsysteme, das heißt Systeme, die Zeitanforderungen erfüllen müssen. Dementsprechend eingebettete Echtzeitsysteme ist ein weiteres Forschungsschwerpunkt. Heutzutage sind eingebettete Systeme, werden immer mehr verteilt. Also wenn Sie zum Beispiel wenn Sie einfach ein Telefon haben, Telefon ist ein klassisches eingebettetes System, da ist ein kleiner Prozessor irgendwo drin, ein Mikrocontroller, der das Telefon steuert. Wenn Sie aber zum Beispiel in ein Auto gehen, ein heutiges Auto hat etwa 40 bis 50 Prozessoren, die dort arbeiten, so Spitzenklasse Limousinen, so was weiß ich, Mercedes Esther, so, die haben vielleicht sogar 100 Prozessoren. Das heißt, hier habe ich jetzt ein eingebettetes System, das nicht mehr auf einem einzigen Rechner läuft, sondern im Prinzip viele Rechnerknoten, auf denen das verteilt ist. Das heißt, verteilte eingebettete Systeme sind ein interessantes Gebiet, insbesondere wenn man das kombiniert, verteilte eingebettete Systeme mit Echtzeitverbindungen noch verbinden möchte, mit Zeitanforderungen. Und das führt dann zu dem Begriff Echtzeit-Middleware. Middleware ist so eine Schicht, die man über ein verteiltes System legen kann, dass es für den Programmierer oder den Anwender aussieht, wenn es ein einziger Rechner wäre. Das heißt, diese Schicht abstrahiert letztendlich davon, ob ich jetzt unten eine verteilte Hardware habe oder nur einen einzigen Prozessor. Sie abstrahiert davon, wie viele Prozessoren ich da unten habe und respektive wo irgendwas ausgeführt wird. Und das dann eben in Echtzeit auszuführen, ist eine andere interessante Geschichte, mit der wir uns befassen. Ein weiterer sehr wesentlicher Schwerpunkt von meiner Forschung ist sogenanntes Organic Computing. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir irgendwie hier mit irgendwelchen Zellen rummachen, sondern die Idee hinter Organic Computing ist, dass wir versuchen, eingebettete Systeme robuster und zuverlässiger zu machen. Das Problem ist, wenn Sie mein im Prinzip ein eingebettetes System haben, das aus 2, 3, sagen wir mal 10 Prozessoren besteht, dann können Sie das halbwegs noch ganz ordentlich irgendwo in den Griff kriegen als normaler Entwickler oder Entwicklungsteam. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein System, das aus 1000, 10.000, 100.000 oder 1 Million Prozessoren besteht. Der Tag, an dem das passiert, ist nicht mehr sehr weit. Dann haben Sie Schwierigkeiten, das wirklich effizient in den Griff zu kriegen. Und die Idee von Organic Computing ist, sich hier die Natur vom Vorbild zu machen. In der Natur haben wir nämlich Systeme mit sehr großer Anzahl von Komponenten, Zellen zum Beispiel. Und wir wollen sozusagen jetzt ganz normale Rechner bauen, aber wollen Prinzipien aus der Natur, so die sogenannten Selbst-X-Eigenschaften, die komme ich dann noch, so Selbstorganisation, Selbstkonfiguration, Selbstheilung etc., wollen wir auch eingebetteten Systemen verleihen, dass also so ein eingebettetes System in der Lage ist, beim Perfekt sich selbst zu heilen und seine Funktionen aufrechtzuerhalten, auch wenn es einen Schaden genommen hat. Das ist Organic Computing und wie gesagt, damit verbunden eben der Begriff der Selbstorganisation, das System, das sich also selber eigenständig in einen funktionsfähigen Zustand bringt, zur Laufzeit selbst optimiert, sich auch selbst schützt gegen Angriffe von außen zum Beispiel. Und das Ganze dann in Verbindung mit Echtzeit, wobei das auf den ersten Anspruch scheinbar ein bisschen Widerspruch ist. Bei Echtzeit heißt ja, wir wollen definierte Zeitbedingungen haben. Wir wollen also bei einer bestimmten Eingabe des Systems innerhalb einer ganz definierten Zeit eine Reaktion haben. Selbstorganisation heißt auf der anderen Seite, dass wir das System sich selbst überlassen, sich zu organisieren. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, was da innen genau abläuft. Und das Ganze unter einen Hut zu kriegen, dem System die Freiheit zu geben, sich selbst zu organisieren und trotzdem das System in die Lage zu versetzen, garantierte Zeitbedingungen einzuhalten. Das ist auch ein sehr interessanter Forschungsschwerpunkt und auch ein wesentlicher Schwerpunkt bei mir hier am Institut. Gut, hierzu vielleicht auch ein paar Projekte, die ich auch mal so Ihnen mal zeigen möchte, an denen wir aktuell gerade arbeiten. Das sind alles Projekte, die im Wesentlichen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert werden. Dort haben wir zum Beispiel eben im Bereich von dem Organic Computing, haben wir hier zwei, eigentlich sogar drei zu nennen. Das Basisprojekt ist eigentlich das .org-Projekt, Digital On-Demand Computing Organism. Das wurde im Schwerpunktprogramm Organic Computing, es gibt ein spezielles Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft Organic Computing, gefördert. Über insgesamt 6 Jahre haben wir das gefördert bekommen, das Projekt. Und .org steht für Digital On-Demand Computing Organism. Und da war es genau die Idee, wie kann ich jetzt einen Rechner aufbauen, der Eigenschaften wie ein biologisches Lebewesen besitzt, also diese Selbstheilung, Selbstoptimierung etc. Und wir haben als Beispiel eben so ein Herz genommen, ein Herz von einem Säugetier, und haben versucht, einen Rechner etwas so aufzubauen, wie das auch in der Biologie ein Herz aufgebaut ist. Das heißt, also nehmen Sie mal, wenn wir einfach ein Beispiel, wir vergleichen mal ein Herz von einem Säugetier mit einer elektrischen Pumpe. Beide machen auf den ersten Blick so ziemlich ähnliche Dinge, nämlich sie pumpen eine Flüssigkeit. Der Unterschied wird auf den zweiten Blick gar, wenn Sie bei einer elektrischen Pumpe in der Regel auch nur irgendeinen Teil beschädigen, dann ist es vorbei mit Pumpen normalerweise. Wenn Sie also irgendein Teil der Elektrik beschädigt wird, läuft sie nicht mehr. Wenn ein Teil der Mechanik beschädigt wird, läuft sie nicht mehr. Ein Herz von einem Säugetier kann eine ganz ordentliche Menge Schaden verkraften, bevor es aufhört zu pumpen. Es pumpt vielleicht dann weniger leistungsfähig, aber es passt sich an. Anderer Punkt ist auch eine elektrische Pumpe hat in der Regel einen ziemlich gut definierten Wirkungsgrad, einen Arbeitspunkt, in dem sie den besten Wirkungsgrad besitzt. Ein Herz ist was sehr anpassungsfähig ist. Das kann also, je nachdem wie Sie trainieren, verändert sich seine Eigenschaften so, dass der Wirkungsgrad entsprechend angepasst wird. Jetzt kann man einfach hergehen und sagen, okay, die elektrische Pumpe, das ist der Rechner, wie der hier zum Beispiel hier liegt. Wenn ich jetzt diesen Rechner hier nehme und jetzt hier irgendwo hier ein Messer aus der Tasche ziehe und dieses Messer in diesen Rechner stecke, dann ist diese Vorlesung heute beendet. Es sei denn, ich gehe runter und hole mir einen neuen Laptop, ist vorbei. Die Idee bei dem .org-Projekt war jetzt, einen Rechner zu bauen, der das im Prinzip wegstecken kann. Und zwar dadurch, dass ich eben nicht einen zentralen Prozessor habe und einen großen Speicherblock, sondern im .org bestand der Prozessor aus sehr, sehr vielen, in unserem Experiment mal aus ein paar hundert, sehr kleinen Prozessorzellen, die dann von einem künstlichen Hormonsystem gesteuert worden sind, sodass eben eine Aufgabe, irgendeine Rechenaufgabe, jetzt dynamisch zur Laufzeit durch dieses künstliche Hormonsystem auf diese vielen Zellen verteilt worden ist. Und wenn jetzt mal ein paar von den Zellen ausfallen, spielt es überhaupt keine Rolle. Wenn Sie 100 Zellen haben und Zellen fallen aus, dann wird es ein kleines bisschen langsamer, aber das Ding funktioniert weiterhin. Das ist gar kein Problem. Das war im Prinzip die Idee, die wir hinter dem .org-Projekt gemacht haben. Und dieses HykoHOS-Projekt, das steht für hierarchisch künstliches Hormonsystem, ist das eine Erweiterung, weil wir haben bei dem gesehen, okay, mit unserem künstlichen Hormonsystem, das wir zur Steuerung benutzen, auf das ich in der Vorlesung auch näher eingehen werde, wenn wir ein bisschen Zeit haben, mache ich vielleicht mal eine Demo dazu hier auch. Ich habe als Demo zum Beispiel so ein kleines Fahrzeug, das haben wir in der Simulation, wir haben es auch in echt, aber hier werden wir eine Simulation machen, so ein kleines Fahrzeug, und da können Sie zum Beispiel, während das Fahrzeug durch einen Parcours fährt, können Sie zum Beispiel da Prozessoren im Fahrzeug kaputt machen, und dann sehen Sie halt, das Fahrzeug hält mal ganz kurz an und nach ein, zwei Gedenksekunden fährt es dann weiter, solange Sie nicht zumindest zu viele Prozessoren kaputt machen drauf. Das Problem, was wir hier gesehen haben, war dann einfach die Tatsache, dass das funktioniert für ein Embedded System mit so 100, 200, vielleicht 300 Prozessoren, ist das ganz okay. Aber es skaliert nicht mehr richtig, wenn ich jetzt in die Zehntausende bis Hunderttausender Millionen Prozessoren gehe, weil der Kommunikationsaufwand extrem ansteigt dann. Und deswegen haben wir uns eine Idee gehabt, ein hierarchisches System aufzubauen. Also im Prinzip, ich habe jetzt sehr, sehr viele Zellen, Hunderttausende, Millionen, und die bilden jetzt autonome Cluster, kleinere Cluster. Innerhalb der Cluster gibt es sozusagen ein lokales künstliches Hormonsystem, und jedes Cluster besitzt ein Cluster-Head, und diese Cluster-Heads bilden wieder ein globales künstliches Hormonsystem. Auf die Art und Weise kann ich jetzt auch wirklich sehr große Anzahl von Rechenknoten oder von Prozessoren letztendlich beherrschen. Und die Forschungsfragen hier sind hier zum Beispiel, okay, muss ich die Cluster irgendwie statisch wählen, dann kann das System selber rausfinden, Selbstorganisation, also selber die Cluster bestimmen zu Beginn, kann selber die Cluster-Heads bestimmen. Das heißt, wie viel muss ich vorgeben und wie viel kann das System selber tun, um jetzt zu einem effizienten Punkt zu kommen. Ja gut, ein anderes Projekt, das ein bisschen in die Richtung geht, das ist das Mixed Coursework-Projekt. Das ist ein Projekt, das ich zusammen mit dem Kollegen Lars Redrich mache. Da geht es darum, wie baue ich jetzt ein verlässliches Mixed-Signal-System, also ein System, das analog und digitale Komponenten besitzt. als Embedded System, unser System on Chip, also da kommen wir auch in der Folie genau drauf, was ein System on Chip ist, also im Prinzip ein System auf einem Chip. Wie kann ich das jetzt verlässlich machen? Und zwar hinter dem Hintergrund ist nicht, dass jemand herkommt und das, wie ich oben gesagt habe, mit einem Messer da reinsticht oder sonst was, sondern unter dem Hintergrund, dass die Hardware-Plattformen, die wir haben, künftig immer unzuverlässiger werden. Das Problem ist, dadurch, dass wir steigende Integrationsdichten haben und wir irgendwo im Bereich von wenigen Nanometern in Kürze landen werden, also 20 Nanometer Strukturgrößen sind mittlerweile Stand der Technik, haben wir das Problem, dass die Hardware-Plattform an sich unzuverlässiger wird. Und zwar aufgrund von Alterungseffekten, aufgrund von sogenannten Single-Event-Upsets. Single-Event-Upsets sind zum Beispiel, wenn irgendwo ein geladenes Teilchen oder ein Strahlungsteilchen, ein Alpha-Teilchen oder ein Wasserstoffkern, Beta-Teilchen, Elektron da irgendwo durchschießt, dass das dann ein Event auslöst, zum Beispiel eine Speicherzelle kippt. Das passiert eben ganz automatisch. Bei unseren heutigen Speicherzellen, zum Beispiel dynamische Speicher, sind wir in der Größenordnung von etwa, naja, sagen wir mal 50 bis 60 Elektronen, die ein Bit repräsentieren. Und wenn dort ein Wasserstoffkern einschlägt, dann bei 60, 70 Elektronen geht das noch, behält die Speicherzelle noch eher Informationen. Gehen wir runter auf 20 Elektronen, dann behält sie die Informationen ziemlich sicher nicht mehr, dann kippt sie um. Und das Unangenehme ist, dass Keramikgehäuse zum Beispiel, auch Kunststoffgehäuse, die emittieren Wasserstoffkerne. Das heißt, sie haben ein Problem, dass sie vom heutigen Paradigma ein bisschen weggehen müssen, dass ihre Hardware zuverlässig ist. Und der Fehler in der Hardware die Ausnahme ist. Bei künftiger Hardware wird der Fehler in der Hardware die Regel sein. Das heißt, die Hardware wird fehlerhaft sein. Und die Frage ist, wie baue ich ein verlässliches System auf unzuverlässiger Hardware? Und das ist was, wo wir uns mit dem Projekt hier auseinandergesetzt haben. Gut, und hier noch ein Beispiel, ganz andere Ecke. Da geht es jetzt um nackte Hardware, nämlich um Controller, Mikrocontroller. Und da haben wir das Problem, Echtzeitfähigkeit. Ich hatte es vorhin erwähnt, Echtzeitfähigkeit heißt, ich komme da heute noch ein bisschen genauer auch drauf in der Vorlesung, ein Stück Code, ein Stück Anwendung oder ein eingebettetes System muss Zeitbedingungen einhalten. Zum Beispiel, Sie haben jetzt irgendein kritisches eingebettetes System, Sie wollen ein Fahrzeug steuern, das Fahrzeug soll irgendwo halten an der Stelle, rechtzeitig halten. Dann muss sozusagen die Verarbeitung dieses Haltesignals muss rechtzeitig erfolgen, sodass das Fahrzeug wirklich rechtzeitig zum Stehen kommt. Da haben Sie harte Zeitbedingungen, die müssen Sie einhalten. Das Problem ist, dass unsere heutigen Hochleistungsprozessoren dafür gar nicht mehr so sehr geeignet sind, weil die haben sehr, sehr viel Unwägbarkeiten drin. Ein moderner Prozessor, irgendwo so ein Core i7 oder sowas, der arbeitet hochgradig spekulativ. Das heißt, der führt Code aus auf den Verdacht hin, dass er vielleicht ausgeführt würde, weil er noch gar nicht weiß. Das Problem sind zum Beispiel bedingte Sprünge, wenn ich irgendwo im Code einen bedingten Sprung habe. Bis der Prozessor weiß, ob die Sprungbedingung wahr oder falsch ist, könnte der schon 20, 30 Instruktionen ausgeführt haben, also spekuliert er. Und sagt, okay, es war die letzten paar Mal immer wahr, also wird es diesmal auch wahr sein. Es kann aber sein, dass er daneben liegt und dann muss er alles rückrollen, was er getan hat. Cache ist ein anderes Problem. Ein Prozessor ist sehr schnell, weil solange die Caches, ich gute Cache-Trefferquoten habe. Wenn ich aber meinen Cache miss habe, dann braucht der gleiche Befehl plötzlich 10-mal länger als vorher. Und die Frage ist, wie kann ich unter so Bedingungen trotzdem noch echtzeitfähige Systeme bauen? Und dann haben wir unsere Idee, okay, wir benutzen Regelungstechnik hier dafür. Das heißt, wir benutzen einen Controller, also einen Prozessor, und der hat einen geschlossenen Regelkreis. Wir wollen sozusagen einen bestimmten Durchsatz an Befehlen. Durchsatz von Befehlen nennt man auch die IPC-Rate, Instructions per Cycle, also wie viele Instruktionen pro Taktzyklus so ein Prozessor durchführen kann. Und jetzt bauen wir einfach eine Regelschleife in den Prozessor ein. Das heißt, wir messen am Ausgang, wie viele Instruktionen pro Zyklus schafft er denn momentan gerade. Wir haben am Eingang eine Vorgabe, wie viel soll er denn schaffen. Und aufgrund von der Abweichung regeln wir jetzt den Prozessor ein, das heißt, wir verändern interne Prozessorparameter, die den Durchsatz verändern, Prioritäten, Warteschlangengrößen etc., sodass wir letztendlich mit der gewünschten Durchsatzrate rauskommen und damit eben, wenn ich weiß, wie viele Instruktionen pro Zyklus der Prozessor durchführt, wenn ich das so in einem gewissen Fenster eingrenzen kann, dann kann ich auch ziemlich gut ausrechnen, wie lange eine bestimmte Anzahl von Instruktionen eben dauert, bis sie ausgeführt sind. Das ist ein anderes Projekt, das heißt, hier ist der REMI, das ist Regelungstechnik für Mikroprozessoren. Gut, das soll einfach nur mal so ein kleiner Überblick sein, womit ich mich forschungsmäßig befasse. Und ich werde in der Vorlesung zumindest auch, okay, natürlich erstmal Grundlagen eingebettete Systeme machen, aber wir werden zumindest mal auf das Projekt, ein bisschen auf das Projekt und auf das Projekt auch eingehen, werde ein paar Dinge darüber erzählen. Weil so eine Vorlesung, also jetzt hier weitergehende Vorlesung, soll nicht nur natürlich einfach nur Wissen runterbeten, sondern ich möchte durchaus auch ein bisschen die Problematik der Forschung und den Stand der Forschung da einführen. Gut, vielleicht hier noch ein Überblick, was ich momentan so an Lehre anbiete. Bei den Vorlesungen, okay, die Hardware-Rechensysteme haben vermutlich die meisten entweder bei mir oder beim Lars Hedrich gehört. Computerarchitektur, die habe ich gerade im letzten Wintersemester gelesen, die lese ich im Prinzip immer jedes Wintersemester. Die eingebettete Systeme findet alle 2 Jahre statt, das sind wir gerade drin. Es gibt mittlerweile noch eine Vorlesung eingebettete Systeme 2, die mal demnächst stattfinden wird, wo wir noch ein bisschen tiefer in die Materie einarbeiten werden. Sowie da eine Vorlesung aktuelle Themen bei eingebetteten Systemen, die sich in der Regel meistens ganz speziell und sehr tief mit dem Organic Computing befasst. Gut, Praktika mache ich Grundlagen Hardware-Systeme, ist Pflichtpraktikum, klar. Und dann gibt es noch ein Bachelor- und Master-Praktikum Mikrocontroller und eingebettete Systeme. Und wir bieten auch relativ regelmäßig ein Seminar robuste Systemarchitekturen zu dem Thema Organic Computing an. Das ist nur so als kleiner Überblick, was sonst noch so bei mir in der Lehre passiert. Gut, kommen wir hier zu der Vorlesung, in der Sie hier sitzen. Was möchten wir in der Vorlesung machen? Also zum einen möchte ich relativ ausführlich auf Hardware-Plattformen für eingebettete Systeme eingehen. Sprich, das werden Mikrocontroller sein, Systems on Chip und Signalprozessoren als Hardware-Plattform. Je nachdem, wie gut wir vorankommen, das merke ich dann im Laufe der Vorlesung, werden wir uns mit Bussen zum Umfeld betrachten. Zwar im Wesentlichen, haben wir hier ein bisschen mit Feldbussen. Ein bisschen USB-Feldbusse anschauen, also Busse, die im eingebetteten Bereich eine Rolle spielen. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist auf jeden Fall Echtzeitaspekte. Mit Echtzeitaspekten in der Software werden wir uns relativ ausführlich auseinandersetzen. Wie kriege ich also jetzt echtzeitfähige Software hin, die also bestimmte Zeitbedingungen einhält? Mit verteilten eingebetteten Systemen werden wir uns befassen. Und am Ende der Vorlesung möchte ich einen doch nicht unerheblichen Block auf das Organic Computing bringen, um Ihnen da mal ein bisschen zu zeigen, okay, wie kann ich denn jetzt irgendein System bauen, das wirklich solche selbst heilenden Eigenschaften besitzt oder selbst engagierenden Eigenschaften besitzt. Wie kriege ich sowas denn hin? Gut, was ich Ihnen halt in der Vorlesung eben vermitteln möchte, wäre zunächst mal Ihnen den Unterschied klar machen, okay, was sind die Besonderheiten bei eingebetteten Systemen zu nicht eingebetteten Systemen, mit was für anderen Bedingungen habe ich da entsprechend zu kämpfen, worum geht es denn da eigentlich überhaupt? Dann entsprechende Zielarchitekturen in Hard- und in Software möchte ich Ihnen vorstellen. Insbesondere ein wichtiger Aspekt, der Echtzeitverhalten habe ich schon erwähnt, Verteilung habe ich schon erwähnt. Ein weiterer Aspekt, den ich oft bei eingebunden zu sehen habe, ist Ressourcenschonung. Sprich, mein Energievorrat ist begrenzt, meine Rechenleistung ist begrenzt. Wie kann ich jetzt eben mit solchen begrenzten Ressourcen umgehen? Und aber auch, ich möchte Ihnen eben aktuelle Forschungstrends zeigen, aktuelle Probleme, künftige Lösungsmöglichkeiten. Wie gesagt, zum Beispiel mit dem Organic Computing hier. Die Vorlesung selber, die geht von, ich glaube, ich gebe noch eine Folie mit den Zeiten. Ja, habe ich noch eine Folie mit den Zeiten? Weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall, wir fangen ja hier 14.15 Uhr an und ich mache eine Viertelstunde Pause, weil das ist eine Blockvorlesung, geht bis 16.45 Uhr und ich mache zwischendrin auch mal eine Viertelstunde Pause, um da das Ganze ein bisschen zu entspannen. Gut, wenn wir bei der Vorlesung selber wären. Hier nochmal so ein bisschen über die Inhalte und Strukturierungen, auch mit Gewichten. Also wir fangen jetzt gleich mit den Grundlagen an. Das wird uns so etwa eineinhalb Einheiten, sind ja so Semesterwochenstunden. Eineinhalb, also praktisch diese Vorlesung heute. Ich weiß nicht, ob wir ganz die Grundlagen heute fertig kriegen. Ich versuch's mal, schauen wir mal, wie wir rankommen. Das ist das, was uns da interessiert. Dann gehen wir zur Hardware-Plattform. Das wird uns sicher 11 bis 12 Semesterwochenstunden beschäftigen. Dann sind mal 3 Semesterwochenstunden für Busse zum Umfeld geplant. 4 für die Echtzeitaspekte, 4 für nur Verteilersysteme und 3 für Organic Computing, wobei ich das durchaus ein bisschen anpasse im Laufe der Vorlesung, je nachdem, wie es läuft und wie Ihre Interessen auch sind. Gut, Literatur, ich meine, Sie brauchen keine unbedingt erweiternde Literatur, Sie kriegen die Folien, die können Sie runterladen. Die Folien orientieren sich im Wesentlichen an zwei Büchern, die ich mitgeschrieben oder geschrieben habe. Zum einen, was eher die Hardware-Aspekte angeht, das Buch Mikrocontroller und Mikroprozessoren, in der 3. Auflage, Springer Verlag, 2010, müsste hier in der Bibliothek sein. Und Sie können es auch kaufen, freue ich mich drüber, obwohl mit so einem Buch schreibt, wird man nicht reich. Also von den, glaube ich, 25 Euro, was das etwa kostet, bleiben beim Autor so 2,50 Euro hängen pro verkauftem Exemplar. Und das zweite Buch, das sich eher mit dem Echtzeitaspekt befasst, ist das Buch Echtzeitsysteme von 2005. Ich habe jetzt bei der Inhaltsverzeichnis der Vorlesung auf und dort habe ich ein paar Referenzen drin, also sozusagen welche Kapitel der Vorlesung mit welchem Buch irgendwo da. Also wie gesagt, Sie brauchen die Bücher nicht unbedingt, da steht halt einfach noch mehr Informationen mit direktem Text drin, die Folien haben halt nur die Stichpunkte. Gut, ja, hier etwas detaillierte Gliederung der Vorlesung. Fangen mit Grundlagen an. Wir definieren erstmal, was sind eingebettete Systeme. Wie unterscheiden sie sich von nicht eingebetteten Systemen? Wir gucken mal eine spezielle Klasse, sondern dann ubiquitären Systeme an. Eine spezielle Klasse von eingebetteten Systemen. Wir schauen dann einfach mal, weil es interessant ist, wir brauchen eben Abgrenzung Mikroprozessoren, Mikrocontroller, Signalprozessoren und System und Chip an. Gucken auch mal PC-Systeme an und auch vielleicht der Grund, warum sind PC-Systeme jetzt nicht so unbedingt gut für eingebettete Systeme geeignet. Warum nehme ich meist eben nicht schnell auf einen PC hin. Und ein bisschen Modellierung, Theorie der Modellierung braucht man auch bei eingebetteten Systemen, weil ich dort eben oft teilweise zeitdiskrete, zeitkontinuierliche Dinge völlig gemischt habe. Da muss ich ein bisschen modellieren können. Dann werden wir uns mit Hardware-Plattformen auseinandersetzen. Großer Abschnitt Mikrocontroller, Abgrenzung zu Mikroprozessoren, Anwendungsfelder, wir werden uns mit Mikrocontroller-Familien, Leistungsklassen mit Auswahlkriterien auseinandersetzen, wie sich Software entwickelt von Mikrocontrollern, von der auf normalen Rechnern Prozessoren unterscheidet. Wir werden System und Chip uns betrachten, wir werden das Thema Ressourcenschonung, werden wir Energiespartechniken betrachten und wir werden auch mal gucken, speziell Java für eingebettete Systeme. Java ist eine relativ populäre, produktive Programmiersprache, die leider Gottes ein paar Probleme mit eingebetteten Systemen verursacht. Und wie ich das in den Griff kriegen kann und wie ich zum Beispiel auch spezielle Prozessoren, die Java jetzt, zumindest Java Bytecode direkt ausführen können, da helfen können. Von der Literatur ist es, wie gesagt, hier das ist der obere Teil, ist in dem Buch Mikrocontroller und Mikroprozessoren, Kapitel 1 im Wesentlichen. Der Teil Modellierung, der ist aus dem Echtzeitsystembuch, Kapitel 1, 3 und 1, 4. Die Hardware-Plattformen sind im Wesentlichen aus Kapitel 3 von dem Buch Mikrocontroller und Mikroprozessoren. Gut, ich gehe da jetzt nicht im Detail durch. Wir betrachten Mikrocontroller-Komponenten dann genauer, schauen uns Prozessorkerne, Ausgabeeinheiten, zeitgeberbasierte Einheiten, Speicher etc. an. Wir machen ein paar Beispiele, wir werden nicht alle von denen machen. Kleine Auswahl treffen, zum Beispiel ein ATmega, also einen kompakten Mikrocontroller, einen Hochleistungsmikrocontroller. Einen relativ älteren, aber ganz gutes Beispiel für Energieverbrauchsoptimierung Mikrocontroller. Ein Forschungsmikrocontroller habe ich auch noch im Programm. Wir werden uns mit Signalprozessoren auseinandersetzen, werden die auch Abgrenzung zum Mikrocontroller, Mikroprozessoren, wir werden ein kleines bisschen Signaltheorieverarbeitung machen, nur aber so weit, dass es so weit, wie es notwendig ist, um zu verstehen, warum ein Signalprozessor so tickt, wie er tickt letztendlich. Zwei Beispiele, ein sehr einfacher Signalprozessor, ein Hochleistungssignalprozessor und da eingebettete Systeme eben auch immer ein bisschen was mit noch meistens irgendwelche analogen Komponenten haben, wollen wir uns auch analoge Schnittstellen ein bisschen angucken. Hier nochmal, wo Sie es entsprechend in den Büchern finden. Busse zum Umfeld, werden wir Peripheriebusse, USB, Feldbusse, Profibus, CAN-Bus, Interbus, AC, das Aktor-Sensor-Interface, EIB, der Home-Automation-Bus, wenn wir uns mal ein bisschen betrachten. Echtzeitaspekt der Software, schauen wir uns an, Grundlagen von Echtzeitsystemen, Echtzeitprogrammierung, da gucken wir mal die synchrone, die asynchrone Programmierung an, das sind zwei Techniken, wie ich echtzeitfähige Programme schreiben kann. Wir werden uns Aufbau von Echtzeitbetriebssystemen angucken, hier sehen Sie auch so ein bisschen, wo Sie das entsprechend in den Büchern entsprechende Informationen zu finden. Weiterhin Echtzeitscheduling und verschiedene Echtzeitscheduling-Strategien uns betrachten. Die meisten von Ihnen werden irgendwo von normalen Rechner irgendwelche Scheduling-Strategien, prioritätsbasiertes Scheduling kennen. Also wie jetzt entsprechend, wenn ein Rechner eben mit einem Prozessor mehrere Aufgaben gleichzeitig zu arbeiten hat, dass dann entsprechend das Ganze geteilt wird, untereinander aufgeteilt wird. Wobei bei normalen Betriebssystemen, wie jetzt eher in einem Linux oder einem Windows, in der Regel dort ein faires Scheduling benutzt wird. Das heißt, der Prozessor achtet darauf, dass keiner verhungert irgendwo, sondern jede der Aufgaben irgendwo eine gewisse Rechenzeit kriegt. Und das ist zum Beispiel ein Paradigma, das für Echtzeitsysteme absolut nicht gilt. Echtzeitsysteme sind nicht fair. Weil es kann nicht sein, dass eine wichtige Aufgabe irgendeine Zeitschranke verpasst, bloß weil eine unwichtige Aufgabe irgendeine Rechenzeit gekriegt hat. Das ist nicht. Also Echtzeitsysteme benutzen nicht das Prinzip der Fairness, sondern werden durchaus Prozesse mal ausgehungert, dann, wenn eben wichtige Prozesse ihre Zeitschranken einhalten müssen. Dementsprechend ist das Echtzeit-Scheduling durchaus anders als ein normales Scheduling. Da gibt es eine Reihe von Strategien, Fixed Priority, Preemptive, LS Deadline First, Least Laxity First, Guaranteed Percentage, es gibt eine ganze Reihe von Scheduling-Techniken, wie ich eben Echtzeit-Scheduling durchführen kann. Synchronisation und Kommunikation, da haben wir auch bestimmte Echtzeit-Aspekte, Speicher- und IO-Verwaltung und wir werden ein paar Beispiele Echtzeit-Betriebssysteme, QNX, POSIX und AT-Linux uns mal kurz angucken. Gut, hier im Wesentlichen Kapitel 6 von dem Buch Echtzeitsysteme. verteilte eingebettete Systeme, dort haben wir eben auch Anforderungen, Architekturen, verschiedene Dienstmuster, wenn wir mal betrachten, Middleware und werden ein paar Middleware-Beispiele, OSAP Plus, Corba, Realtime Corba, mal ein bisschen betrachten. Und Abschluss des Ganzen wird dann Organic Computing sein. Das heißt, wir werden uns mal die Grundlage des Organic Computings angucken. Also wie kann ich solche Systeme bauen, die diese Selbstorganisationseigenschaften haben. Wir werden das einmal im Bereich System on Chip angucken. Zwei Beispiele, zum Beispiel das ASOC-Projekt aus München, das Autonomic System on Chip, oder das CASOC-Projekt, das ich früher gemeinsam mit der Uni Augsburg gemacht habe, das Connective Autonomic Real-Time System on Chip, als ein Beispiel. Und wir werden uns in verteilten Systemen Organic Computing und Middleware angucken. Dort werden wir zum Beispiel speziell dieses .org, was ich vorhin erwähnt habe, diesen Digital On-Demand Computing Organism, genauer betrachten. Und der hat als Kern eben ein künstliches Hormonsystem, das in einem natürlichen Hormonsystem nachempfunden ist, und im Rechner ein Hormonsystem nachbildet. Als sehr robuste Geschichte. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein verteilter Regelkreis, der sehr robust ist. Das heißt, Sie können Teil des Regelkreises beschädigen und der Gesamtregelkreis funktioniert weiter. Und wir werden uns da hier das Ganze noch ein bisschen am Ende als Abschluss der Vorlesung betrachten. Gut. Ja, doch, es gibt noch eine Folie allgemein organisatorisches hier. Das heißt, Sie können die Übungsbilder bei mir auf der Homepage runterladen, www.es, ES für eingebettete Systeme, CS Computer Science, uni-frankfurt.de, und dort einfach den links oben Lehre, Vorlesungen, da können Sie die Vorlesung auswählen und können Sie dann entsprechend die Folien, die Übungsbilder runterladen. Die Vorlesung findet, wie gesagt, immer dienstags 14.15 Uhr bis 16.45 Uhr statt. Ich mache so eine Viertelstunde Pause mittendrin, also so etwa so um 15.30 Uhr, so größenordnungsmäßig Pause machen, eine Viertelstunde, so in der Mitte. Die Übung ist immer Donnerstag von 13 Uhr bis 14 Uhr im Seminarraum 9, macht der Matthias Pacher. Und wenn die erste Übung stattfindet, kündige ich davor, wir müssen erstmal ein kleines bisschen Stoff natürlich sammeln, bevor wir die erste sinnvolle Übung machen können. Das heißt, ich werde in der Vorlesung bekannt geben, vermutlich in der nächsten Vorlesung bekannt geben, wann die erste Übung stattfindet. Gut, das war die Einführung. Das heißt, wir können uns jetzt dann mit dem ersten Kapitel Grundlagen von eingebetteten Systemen betrachten. Und wie gesagt, wollen wir erstmal schauen, was ist eigentlich ein eingebettetes System. Ja, klar, gerne. Nee, haben wir eigentlich nicht vor. Die werden auch nicht korrigiert, die Übungsblätter. Weil es hängt ein bisschen von der Teilnehmerzahl noch ab, ob ich eine schriftliche oder mündliche Prüfung am Ende mache. Das hängt ein bisschen, da habe ich mich nie entschieden. Das mache ich ein bisschen dynamisch von der Teilnehmerzahl abhängig. Aber bei der Menge wird es wohl eine schriftliche Prüfung geben. Ja?
Was ist der CP-Umfang von Fach?
Ich glaube, es müssten 6 CP sein, wenn mich alles täuscht. Aber schlagen Sie mich nicht genau drauf fest, schlagen Sie mich dort. Aber es müssten eigentlich 6 CP sein im Umfang. Gut, wie gesagt, wir schauen uns jetzt gleich mal an, was sind genau eigentlich eingebettete Systeme, wie unterscheiden sie sich von nicht eingebetteten Systemen. Wir gucken eine spezielle Gruppe, die ubiquitären Systeme an, Mikroprozessoren, Mikrocontroller, Signalprozessoren, System on Chip, PC-Systeme und Modellierung ist sozusagen dieses Thema der Grundlagen. Mal sehen, wie weit wir heute damit kommen. Fangen wir mal einfach an, was ist eigentlich ein eingebettetes System? Wovon unterscheidet es sich von einem nicht eingebetteten System? Grundlegend ist immer dann, habe ich ein eingebettetes System, wenn ich ein Rechensystem habe, das in ein technisches Umfeld eingebettet ist und dieses technische Umfeld steuert. Das heißt, letztendlich ist nicht der Mensch der Endnutzer des Systems, wie bei einem Rechner zu Hause, das sind Sie, sitzen Sie davor und der Rechner dient Ihnen letztendlich. Dort dient der Rechner einem technischen System, er steuert ein technisches System, zum Beispiel eben irgendwo, ganz einfach Beispiel, eine Kaffeemaschine, ein Prozessor an der Kaffeemaschine. Ich meine, okay, indirekt dient ja auch Ihnen, weil er einen Kaffee macht. Aber in erster, direkt steuert er letztendlich hier die Komponenten der Kaffeemaschine. Der steuert irgendwo ein Heizelement, der steuert vielleicht irgendwelche Ventile, der steuert ein Mahlwerk für den Kaffee. Das heißt also, der Rechner steuert ein technisches Umfeld, steuern, überwachen und regeln im Umfeld. Und wenn ich den Fall habe, dann spreche ich von einem eingebetteten System. Also letztendlich, der Rechner steuert ein technisches Umfeld und nicht eben, dient nicht direkt dem Menschen. Das heißt, man kann im Prinzip einen PC hernehmen, so einen ganz normalen PC, der kann eingebettet sein oder nicht, je nachdem, was er tut. Also wenn der PC bei Ihnen im Schreibtisch zu Hause steht, dann ist es kein eingebettetes System, weil er nämlich dann die Datenverarbeitungsleistung direkt Ihnen zur Verfügung stellt, weil Sie irgendwelche Programme draufschreiben oder Textdokumente oder was auch immer damit machen, Videoverarbeitung etc. Wenn ich aber so einen PC nehme und in eine Fabrikhalle stelle und damit irgendeine Anlage steuere, eine Förderanlage, einen Roboter steuere oder irgendwas, dann ist es ja wohl ein eingebettetes System, weil dann der Rechner eben ein technisches Gerät steuert und nicht mehr dem Menschen direkt dient. Wie gesagt, Beispiele für eingebettete Systeme findet man überall im Alltag. Die Kaffeemaschine habe ich ja schon erwähnt. Der Router, der bei Ihnen zu Hause auch irgendwo an der Wand hängt. Der DVD-Player, Blu-ray-Player, Blu-ray-Recorder, ein intelligentes Telefon. Das Smartphone hier, das ist ein klassisches eingebettetes System, hat viele, viele Sensoren mittlerweile. Ist auch ein klassisches Beispiel, eingebettetes System. Aber es gibt viele Bereiche. Raumfahrt ist das klassische. Eins der klassischen Themen für eingebettete Systeme. Ja, Frage?
Warum ist ein Smartphone ein eingebettetes System im Vergleich zum PC? PC stellt ja seine Datenverarbeitung.
Ja, es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Wie gesagt, ich würde Ihnen völlig recht geben, wenn das Smartphone jetzt keine Sensoren oder sowas hätte. Beschleunigungssensoren, Schwerkraftsensoren etc. Damit kann es im Prinzip gewisse Dinge tun, die nicht direkt erstmal Ihnen dienen. Aber es ist so ein Grenzfall, gebe ich Ihnen durchaus recht.
Okay.
Klassisch hier für eingebettete Systeme, Raumfahrt, Satelliten oder so ein Mondlander, der irgendwo so eine Wetterstation besitzt, Bodenanalyse, Gasanalyse, ein Roboterarm, eine Kamera etc. Wobei das insbesondere an dem Beispiel schon mal bestimmte Bedingungen sieht, was bei eingebetteten Systemen gilt, weil es hier ganz krass gilt, sowas muss natürlich extrem zuverlässig sein. Weil wenn Sie mal für ein paar Milliarden, bald schon Milliarden Euro, so irgendwas da ins All geschossen haben, kommen sie dann nicht mehr ran, so ohne weiteres. Wenn es ihnen dann auf dem Flug zum Mars einfach den Geist aufgibt, dann haben sie jetzt vielleicht mal locker mal 3 Milliarden Euro in den Sand gesetzt. Und das heißt, hier brauchen sie zum Beispiel gerade so den Begriff der Verlässlichkeit, was wir auch mit Organic Computing adressieren wollen, ist entsprechend ganz wichtig. Da gibt es entsprechend auch Techniken, komme ich nochmal drauf zurück, wenn wir Echtzeit ein bisschen genauer betrachten. Aber zum Beispiel ein Beispiel war dieser, ich weiß nicht mehr erinnern, in Ende der 70er Jahre die NASA den Sojourner auf den Mars geschickt, so ein erster Mars-Roboter. Dürften sie noch zu jung gewesen sein da dafür, schätze ich mal. Das Ding hatte das Problem, dass es irgendwann auch seine Arbeit einfach eingestellt hat, nicht richtig funktioniert hat. Und was die Mission gerettet hat, waren zwei Dinge, die speziell bei eingebetteten Systemen zum Tragen kommen. Zum einen haben die schon die Möglichkeit vorgesehen, einen Uplink zu etablieren, das heißt dort eine neue Software draufzuladen. Aber viel wichtiger war, dass das Ding eine Komponente hat, die bei eingebetteten Systemen sehr oft vorkommt, einen sogenannten Watchdog, ein Wachhund. Das ist eine kleine Hardware-Komponente, die erkennt, wenn das System nicht mehr richtig arbeitet. Und dann das System auch mal gnadenlos zurücksetzt, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht wieder richtig arbeitet. Und die haben bei dem Sojourner-Projekt einfach einen klassischen Echtzeit-Programmierfehler reingebaut. Auf den komme ich in der Vorlesung auch noch, wenn ich Ihnen zeige, welchen klassischer Programmierfehler man bauen kann, der zu einer Systemverklemmung geführt hat. Und der Wachhund hat es im Prinzip immer die Verklemmung erkannt und hat das System dann wieder zurückgesetzt. Und dann lief es erstmal wieder eine Weile, bis es zur nächsten Verklemmung kam. Aber immerhin lief das System weiter und die Ingenieure am Boden konnten dann irgendwann die Verklemmung erkennen und eine neue Softwareversion draufspielen, dann war das System das Problem gelöst. Aber ohne so eine Wachhund-Komponente wäre das Ganze einfach gestorben. Weiteres klassisches eingebettetes System ist nämlich das Auto, habe ich schon erwähnt. Beim Auto gibt es ganz, ganz viele Dinge, die gesteuert werden müssen. Angefangen vom Motor, der ganze Infotainment-Bereich, Klimaanlage etc. Also so ein Auto ist ein wahres Spielfeld für eingebettete Systeme, gerade im neuen Bereich die ganzen Fahrerassistenzsysteme noch dazukommen. Von so ganz klassischen alten Dingen wie ABS oder ESP bis eben zu Spurhalteassistenten, ganz zum Ende bis zum autonomen Fahren. Das ist übrigens auch schon recht weit, das autonome Fahren funktioniert eigentlich schon ganz gut. Die Hauptprobleme beim autonomen Fahren sind momentan noch die Übergabe der Kontrolle zwischen dem Rechner und dem Fahrer. Weil es gibt immer noch Situationen, wo der Rechner sogar erkennt, okay, ich bin überfordert, jetzt müsste mal ein Fahrer eingreifen. Und das aber dem Fahrer sozusagen schockfrei zu vermitteln, das ist noch ein gewisses Problem. So fahren, es gibt schon einige Autos, die fahren hier auf den Autobahnen rum, die können sogar Baustellen, können sie auch schon handeln. von sich aus. Aber es gibt immer noch Verkehrssituationen, die sie dann doch noch überfordern. Robotik natürlich hier. Hier zum Beispiel so ein Roboter, der jetzt Pakete sortieren kann. Der hat hier eine Kamera oben, dann kann er die Pakete erkennen und kann die Pakete sortieren. Oder hier mal ein Arm von einem halbwegs humanoiden Roboter. Dann habe ich hier auch noch ein Video von einem Projekt, das wir selber gemacht haben, vor einigen Jahren, schon eine Weile her, aber so ein autonomes Fahrzeug. Das wurde eben mit so einem Java-Prozessor gesteuert, einen Forschungsmikrocontroller, den ich Ihnen auch in der Vorlesung mal zeigen will. Und da war im Prinzip die Forschung, Forschungsaspekt war hier der Controller, kann man mit so einem Java-Controller wirklich eine echtzeitfähige Aufgabe machen. Und die Idee war hier so ein Fahrzeug zu haben, das hat vorne so einen Laserscanner, der schickt so einen Laserstrahl im Kreis raus und kann damit Entfernungen messen, vor sich, macht so ein Profil. Und hier war die einfache Aufgabe, es war eben damals noch ein Diplomant, noch kein Bachelor- oder Masterstudent, sondern ein Diplomant, der dann im Prinzip auch so eine Steuersoftware geschrieben hat. Das heißt, das Fahrzeug versucht sich hier in dem Gang zu orientieren und eigenständig den Gang runterzufahren. Da wir ihm nie so ganz getraut haben, ist er immer hinterher gelaufen. Weil das Fahrzeug haben wir gekriegt von der Firma, die eigentlich solche Behindertenfahrzeuge herstellt. Und die Motoren waren durchaus für 40 Stundenkilometer in der Lage, die Elektromotoren zu gehen. Und das wollten wir dann doch nicht riskieren im Gang. Wir haben es zwar nur Schrittspringen hören lassen, aber ein Softwarefehler kann schnell mal passieren. Das hat dann natürlich, also das, unten sind so Bumpers, also wenn ihr irgendwo gegenstoßt, waren hier so Bumpers. Und das hat sich einfach orientiert. Aber es ist schon manchmal passiert, wenn deine Tür offen war, dass ein Fahrzeug vom Gang weg in die Tür reingefahren ist. Den Fall hatten wir. Aber das ist durchaus auch so Forschungsarbeit, die durchaus Spaß macht und auch ganz, ganz interessantes Anwendungsfeld. Und das Fahrzeug steht hier auch noch im Keller rum hier bei uns. Es war demontiert momentan, aber kann man wieder mal zum Leben erwecken. So, noch Kamera mal oben draufgelegt aus der Sicht des Fahrzeugs. Wie gesagt, das eigentliche Forschungsziel an der Stelle war dieser Java-Controller, aber wir haben also ein schönes Anwendungsbeispiel gesucht. Gut, wenn wir uns diese Dinge hier mal betrachten, dann können wir uns mal erstmal mal überlegen, jetzt, okay, wo sind denn jetzt bei eingebetteten Systemen andere Anforderungen als bei normalen Standardrechensystemen, wie wir sie kennen hier? Wo liegt denn das? Na gut, schauen wir uns mal die Schnittstellen an. Schnittstellenanforderungen ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Also an so einem normalen PC, wie Sie zu Hause haben, hat sich das ziemlich eingedampft in den Schnittstellen. Sie haben irgendwas für die Grafikkarte, Sie haben einige USB-Anschlüsse. Ja gut, und Ethernet vielleicht noch irgendwo und das war es dann im Wesentlichen schon. Wenn Sie ein eingebettetes System haben, gibt es sehr, sehr viele und sehr, sehr vielfältige Schnittstellenanforderungen. Sie haben zum Beispiel analoge Schnittstellen, Sie müssen also irgendwas Analoges steuern können. Oder ein anderes Beispiel, ich war zum Beispiel direkt nach meinem Studium als Entwickler bei so einer Anlage dabei, das war so eine Art Förderanlage, auf der Schreibmaschinen produziert worden sind. Und dort hatten wir sage und schreibe 1100 Größenordnung digitale Eingänge und etwa 700 digitale Ausgänge, die wir schalten mussten, respektive überwachen mussten. Das sind ganz andere Größenordnungen von Anzahl von Ein- und Ausgängen, die haben Sie beim normalen Rechner niemals. Bei einem eingebetteten System brauchen Sie eben sehr, sehr vielfältige Schnittstellen, ganz andere als Sie beim normalen Rechner haben und auch in der Regel mehr Schnittstellen. Mechanische Anforderungen. Bei eingebetteten Systemen geht es durchaus ab und zu mal rau zu. Nehmen Sie mal so Ihren ganz normalen Desktop-PC, den Sie zu Hause stehen haben. Und es gibt solche Rütteltische, so schöne Vibrationstische. Stellen Sie mal dennoch so einen Vibrationstisch und lassen Sie mal eine Stunde vibrieren. Ich habe so meine Zweifel, ob der hinterher noch funktioniert, weil Ihnen garantiert irgendwelche Stecker innen rausgefallen sind oder dass Sie irgendwelche Steckkarten losvibriert haben. Eingebettete Systeme sind in der Regel mechanisch deutlich robuster aufgebaut. Sie können sind in rau für rau Umgebungen geeignet. Sie halten mechanische Belastungen aus. Ich habe einen gewissen begrenzenden Formfaktor, weil ich meistens irgendwo meinen Rechner in eine bestimmte definierten Form bringen muss. Wir haben zum Beispiel mal ein Projekt gemacht, ein EU-Projekt mit Frankreich zusammen. Da ging es darum, Ölbohrköpfe intelligenter zu machen. Das heißt, wenn ich einen Ölbohrkopf habe, dass der eigenständig mal erkennt, wann er ein neues Vorkommen anbohrt oder wenn er zum Beispiel ein Gasvorkommen anbohrt, dass er merkt, okay, der Druck steigt rapide an, dann Ventile schließt, da keine Gasadduktion nach außen gibt. Und da hatten wir zum Beispiel das Problem, dass die Elektronik in diesen Bohrkopf reinpassen musste. Die musste also sozusagen, es war so ein leicht biegsamer Platin, der so halbrund in diesen Bohrkopf reingepasst hat. Das heißt, sie haben also hier vorgegebene geometrische Formen, begrenzter Raum, mechanische Belastung, dann natürlich auch jede Menge Vibrationen. Elektrische Anforderungen. Sie haben unter Umständen, wenn Sie ein eingebettetes System haben, einfach durch das Umfeld gegebene Spannungsversorgung. Bei diesem Borghoff-Beispiel zum Beispiel hatten wir eben 150 Volt Gleichspannung, mit dem wir dann zurechtkommen mussten. Sie haben in der Regel auch, vielleicht wenn Sie ein portables Gerät haben, limitierten Energieverbrauch. Das heißt, Sie möchten vielleicht mit einer Akkuladung möglichst weit kommen. Auch hier nur ein Beispiel. Es wird ganz gern werden, zum Beispiel die Belastung von Brücken werden ganz gern mit so kleinen Dehnmesssensoren gemessen, so kleinen Dehnmessstreifen. Bei denen sind vielleicht jetzt mal so 40, 50 bis 100 Stück auf einer Brücke anbringen. Jeder ist im Prinzip ein eigenes kleines System und hat eine kleine winzige Batterie drin. Und wenn Sie jetzt sozusagen alle zwei Tage die Batterien wechseln müssten, dann würden Sie nicht glücklich werden, sondern das muss schon ein paar Monate halten da drin, damit das Sinn macht. Abwärme ist auch noch ein Bereich. Das Problem ist, manchmal haben Sie eben Umgebungen, in denen Sie entweder keine Wärme produzieren können oder Sie die Wärme nicht richtig wegkriegen. Das gilt zum Beispiel dann, wenn Sie irgendwo gegen Wasserspritze geschütztes Gehäuse sind noch ganz okay zu machen. Wasserdichte Gehäuse sind schon schwieriger, die Wärme aus wasserdichten Gehäusen rauszukriegen. Bei diesem Ölprojekt hat man den Stufe weiter, man hat explosionsgeschützte Gehäuse. Und da die Wärme rauszukriegen, ist noch ein Ticken schwieriger. Das heißt, da dürfen Sie die Wärme am besten gar nicht erzeugen. Sie müssen irgendwo versuchen, hier mit möglichst geringem Energieverbrauch auch möglichst geringe Abwärme zu produzieren. Das ist zum Beispiel ein Unterschied, was wir auch noch davor betrachten werden, zwischen Leistungsverbrauch und Energieverbrauch. Der Energieverbrauch bezieht sich im Wesentlichen auf die Lebensdauer von einem Akku. Der Leistungsverbrauch ist direkt für die Wärmeentwicklung verantwortlich. Da muss man unterscheiden zwischen Leistung und Energie. Im Englischen wird da gar nicht mal so genau unterschieden, die sagen alles Power. Aber im Deutschen gibt es zwar auch Energy, aber meistens ist es Power Consumption. Aber man muss doch schon unterscheiden zwischen Leistungsverbrauch und Energieverbrauch, weil beim einen ist die Zeit noch mit dabei, beim anderen nicht. Gut, natürlich Zuverlässigkeitsanforderungen, die Ausfallsicherheit oder Notbetrieb, Beispiel Raumfahrt hatten wir ja schon, Bremsen im Auto, vielleicht ein Kernreaktor in einem Flugzeug, diese entsprechenden Systeme, dort haben Sie natürlich gewisse Zuverlässigkeitsanforderungen. Es ist schon mal das ein oder andere Flugzeug auch wegen sowas abgestürzt. Ich weiß zum Beispiel noch, es ist mal einer der ersten Airbusse ist mal abgestürzt, weil die Piloten beim Landeanflug Schub geben wollten, um nochmal über so irgendein Wäldchen drüber zu ziehen. Das war, glaube ich, irgendwann beim Vorführungsflug, glaube ich sogar. Und der Rechner aber aus irgendeinem Grund dachte, die Schubumkehr sei eingeschaltet und entsprechend die Leistung des Flugzeugs begrenzt hat. Und die Piloten haben gesagt, gib Gas, und der Rechner hat gesagt, nö, mache ich nicht. Und dann entsprechend ist das Ding abgestürzt. Also wie gesagt, die Zuverlässigkeitsanforderungen sind natürlich da teilweise noch ganz andere. Autonomes Fahren im Straßenverkehr ist natürlich auch ganz, ganz andere Geschichte hier. Gut, schon angesprochen, Zeitanforderungen. Oft habe ich eben das Problem, dass ich Tätigkeiten in einer vorgegebenen Zeit ausführen muss, das was uns zu den Echtzeitsystemen bringt. Daher nochmal einen kleinen Einschub, ein paar Bemerkungen zu Echtzeitsystemen hier an der Stelle, weil ich ein paar Mal darüber gesprochen habe. Also, wenn ich nicht Echtzeitsysteme betrachte, also wo keine Zeitanforderungen, wo Zeitanforderungen eine untergeordnete Rolle spielen, dann ist das System korrekt, genau dann, wenn es logisch korrekt arbeitet. Also wenn 3 plus 4 gleich 7 rauskommt, dann ist es logisch korrekt. Und dann ist das ganze System korrekt. Logisch korrekt heißt, System ist korrekt. Bei Echtzeitsystemen bedeutet Korrektheit logische Korrektheit plus zeitliche Korrektheit. Also wenn da 3 plus 4 gleich 7 rauskommt, logisch korrekt, das Ganze aber eine Stunde zu spät, dann ist es eben zeitlich nicht mehr korrekt. Oder wenn eben ein autonomes Fahrzeug erkannt hat, aha, die Ampel ist rot, logisch korrekt, hat es leider Gottes erst erkannt, als es schon mitten in der Kreuzung stand, zeitlich nicht korrekt, das heißt, das Gesamtverhalten ist nicht korrekt. Das heißt, das Ergebnis eines Echtzeitsystems ist nur korrekt, wenn es sowohl logisch korrekt ist und auch zeitlich korrekt, das heißt, zur rechten Zeit zur Verfügung steht. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und man kann jetzt hier an dem Beispiel Klassen von Echtzeitsystemen unterscheiden. Die härteste Klasse im Namen nach sind eben schon die harten Echtzeitsysteme. Harte Echtzeitsysteme heißt, die Zeitbedingungen müssen auf jeden Fall eingehalten werden. Wenn die Zeitbedingungen nicht eingehalten werden, droht Schaden. Im einfachsten Fall Sachschaden, aber auch im Verletzungen, Menschenschaden etc. Also das Verpassen von der Zeitschranke ist einfach nicht tolerierbar. Beispiel eben eine Kollisionserkennung in einem automatisierten Fahrzeug, das muss die Zeitschranke einhalten, weil sonst eben die Kollision nicht vermeidet. Das ist eine sozusagen die härteste Form von Echtzeitsystemen, die harten Echtzeitsysteme oder eigentlich Hard Real-Time Systems. Dann gibt es sogenannte feste Echtzeitsysteme, die müssen feste Zeitschranken einhalten. Der Unterschied zwischen einer harten und festen Zeitschranke ist der, dass eine harte Zeitschranke darf ich nicht überschreiten. Wenn ich eine feste Zeitschranke überschreite, dann ist hinterher das Ergebnis wertlos, aber es ist nicht unbedingt Schaden reingetreten, ist einfach nur das Ergebnis ist wertlos. Das heißt, ich kann meine ganzen Berechnungen wegschmeißen. Klassisches Beispiel für feste Zeitschranken sind sogenannte Verfallsdaten, die irgendwann an Daten hängen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Flugzeug, das Flugzeug sendet Ihnen regelmäßig Positionen. Dann hängt an so einer Positionsdatenflugzeug hängt natürlich eine Verfallsdaten, weil das Flugzeug bewegt sich weiter. Das heißt, nach etwa, naja gut, sagen wir mal 50 Millisekunden oder 100 Millisekunden ist das Flugzeug sicher schon 100 Meter weiter geflogen. Das heißt, es gibt irgendwo an der Position eines Flugzeugs hängt ein Verfallsdatum. Das ist eine feste Zeitschranke. Wenn ich innerhalb dieser Zeit diese Position nicht auswerte, kann ich die Position auch wegschmeißen, weil das Flugzeug gar nicht mehr da ist, wo es mal war. Das ist, was man eine feste Zeitschranke bezeichnet. Englisch Firm Deadlines. Das heißt, die Folgen sind nicht unmittelbar katastrophal, es ist einfach wertlos. Und dann gibt es noch die weichen Echtzeitsysteme, Soft Real-Time Systems mit weichen Zeitschranken, wobei denn die Zeitschranke eigentlich mehr eine Richtlinie ist. Das heißt also, hier können durchaus mal Überschreitungen vorkommen, wobei es da auch zweierlei Arten gibt. Zum einen, die eine Variante ist die, ich kann die Zeitschranke durchaus überschreiten, solange es nicht zu viel ist. Also beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwo eine Anzeige habe, eine Temperaturanzeige, die ich periodisch aktualisiere, ob ich da jetzt mal mit meinem Aktualisieren mal eine halbe Sekunde zu spät bin, na gut, who cares, ist nicht unbedingt das Problem. Die andere Variante ist die, dass ich durchaus auch mal wirklich massive Verletzungen meiner Zeitschranke haben darf. Das darf nur nicht zu oft auftreten. Das klassische Beispiel ist ein Videostrom. Wenn ich einen Videostrom habe und ich ab und zu mal ein paar Frames wirklich granatenmäßig verpasse, dann ruckelt das Bild vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber das ist tolerierbar. Das darf nur nicht zu oft passieren, weil sonst kann es keiner mehr anschauen. Das ist das, was man mit festen, mit weichen Zeitschranken meint. Und man kann das auch grafisch darstellen. Es gibt so eine Funktion, so eine Utility Function. Wenn ich irgendwo eine Kreide habe, sonst mache ich es mit meinem Tablet hier. Kreide ist ja Mangelware. Da hinten, die Tafel hat ein Stück. Man kann so eine Nutzenfunktion, so eine Utility Function über die Zeit angeben. Zeit, T, und das ist der Nutzen. Und hier ist meine Zeitschranke. Neudeutsch Deadline. Und bei einem harten Echtzeitsystem ist der Nutzen eben gegeben, solange ich vor der Zeitschranke bin. Und sobald ich die Zeitschranke erreiche, geht der Nutzen ins Negative. Das heißt, negativ bedeutet Schaden. Kein Nutzen mehr, sondern Schaden. Das wäre die Kurve eines harten Echtzeitsystems. Bei einem festen Echtzeitsystem geht die Kurve einfach hier auf Null. Das heißt, bei der erreichten Zeitschranke ist einfach kein Nutzen mehr da, ist aber auch kein Schaden entstanden. Und bei einem weichen Echtzeitsystem habe ich irgendwie in der Regel so eine Kurve, die so sanft irgendwo abfällt. Das heißt, der Nutzen sinkt immer weiter, aber ich kann durchaus die Zeitschranke überschreiten und ist immer noch ein gewisser Nutzen da am Ende. Also mit solchen Funktionen kann man auch mit einer Funktion sozusagen diese drei Klassen noch etwas präziser fassen und etwas genauer definieren. Gut, aber es gibt zwei wesentliche Anforderungen. Also man sagt bei Echtzeitsystemen, die müssen eigentlich drei Anforderungen erfüllen. Rechtzeitigkeit, Gleichzeitigkeit, Verfügbarkeit. Rechtzeitigkeit und Gleichzeitigkeit heißt letztendlich beides dasselbe. Das System muss zeitig vorhersagbar sein. Das ist also die absolut dominierende Rolle. Ich muss also genau vorhersagen können, wie lange eine bestimmte Aufgabe dauert, wie lange das System braucht, um eine bestimmte Sache zu berechnen. Wobei eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, sagen wir, mein Rechner ist furchtbar schnell, ist wertlos, wenn nicht auch das Ganze vorhersagbar ist. Also wenn ich zum Beispiel irgendein System habe, dem ich weiß, okay, das schafft mir jetzt 10 Milliarden Berechnungen pro Sekunde im Durchschnitt, aber es können Bedingungen auftreten, wo es eben entsprechend nur 1 Milliarde Berechnungen pro Sekunde schafft, dann interessiert mich der Worst Case, der schlechteste Fall. Das heißt, die wichtige Größe bei Echtzeitsystemen ist die sogenannte WCET, die Worst Case Execution Time. Das heißt, die Ausführungszeit des Dings im schlimmsten Fall, wenn alle ungünstigen Faktoren zusammenkommen. Ich Cache Misses habe, ich mich verspekuliere in meinem Prozessor etc. Der schlimmste denkbare Fall, das ist meine Zeit, an der ich mich orientieren muss. Die beste Zeit interessiert mich hier nicht. Und heutigen Prozessoren mit Caches und spekulative Programmausführungen sind da eher problematisch eben, weil das ist es gar nicht so leicht. Das ist teilweise sogar so, dass die haben zwar eine unheimlich gute, heutige Prozessoren, unheimlich gute durchschnittliche Verarbeitungszeit, aber die Worst-Case-Verarbeitungszeit, die kann schlechter sein als bei einem einfachen Prozessor, sowas nicht hat, weil nämlich im Fall, dass ich so einen Prozessor verspekuliert zum Beispiel, muss der rückrollen. Und ein heutiger Hochleistungsprozessor, der hat vielleicht eine 20-stufige Pipeline. Es gab zwischendurch auch Prozessoren, die haben auch 40-stufige Pipelines gehabt. Da sind wir ein bisschen wieder zurückgekommen von. Aber so eine 20-stufige Pipeline zu leeren, heißt im Prinzip, es kann sein, dass ich 20 Instruktionen rückrollen muss, die ich versehentlich falsch ausgeführt habe. Und das kostet mich sozusagen nicht nur die Zeit, dass ich sie falsch ausgeführt habe, sondern ich muss alle Auswirkungen auch wieder rückgängig machen und dann wieder von vorne auffangen. Also das ist ein Punkt, wo eben schon spekulative Ausführung mit Echtzeitsystemen sehr, sehr problematisch ist. Und das ist auch ein wesentlicher Forschungsbereich hier. Wie kann ich schnelle Prozessoren bauen, die aber gleichzeitig zeitlich vorhersagbar sind? Und der Ansatz, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mit einem Beispiel, mit dem Remy-Prozessor, der einen Regelkreis hat, ist eben eine Möglichkeit, der durchaus spekulativ arbeitet, aber dann seine eigene Performance misst und entsprechend gegensteuert, wenn er merkt, er kommt in Verzug. Gut, und wie gesagt, diese Rechtzeitigkeit ist nur verbunden mit Gleichzeitigkeit. Das heißt, ich muss nicht nur für eine Aufgabe rechtzeitig sein, sondern es müssen eine ganze Reihe von Aufgaben gleichzeitig rechtzeitig ausgeführt werden. Gut, und dann eben die Verfügbarkeit. Das heißt, die Leistung muss auch über einen längeren Zeitraum gebracht werden. Solche Betriebspausen sind nicht tolerierbar. Sei es zum Beispiel ein klassisches Beispiel, wo problematisch ist, Java mit seiner Garbage Collection. Diese automatische Speicherbereinigung von Java ist eine sehr schöne Sache, weil sie eben den Programmierer davon abhält, Memory Leaks zu programmieren, weil er vergisst, irgendwo aufzuräumen. Das Problem ist, wenn ich eine Standard Garbage Collection habe, dann kann es durchaus sein, sobald der Prozessor anfängt, okay, jetzt muss ich mal meine Heap aufräumen, dann macht er ein paar Sekunden lang nichts unter Umständen. Und das ist natürlich absolut nicht tolerierbar. Ja?
Ich hätte so keine Hände daran, aber Realtime-Java hat es dann einfach abgestellt, das Feature, oder ist es dann so implementiert, dass es...
Ja, das ist genau der Punkt, das betrachten wir auch. Was kann ich denn dagegen tun? Und da gibt es zwei Varianten. Die erste Variante und die einfache Variante ist einfach, dass ich Speicherbereiche... Es gibt dann, was Realtime-Java hat, ist ein sogenanntes Immortal Memory, der unsterbliche Speicher. Das heißt, in diesem Speicher werden Objekte nie wieder freigegeben. Dementsprechend ist dieser Bereich frei von jeder Garbage Collection. Die andere Möglichkeit ist aber eine echtzeitfähige Garbage Collection zu machen. Das kann man machen, indem man sozusagen die Garbage Collection in ganz kleine Portionen aufteilt und immer nur ein ganz kleines winziges Stück aufräumt. Da muss man aufpassen, weil während man aufräumt, verändert sich der Speicher auch wieder. Das ist also eine längere Aufgabe, da muss man Färbetechniken, dass man zum Beispiel zwei, drei Farbentechniken benutzt, um den Speicher entsprechend einzufärben und dann entsprechend zu kennen. Also es gibt mehrere Techniken. Die gängigsten ist eben zum Beispiel so eine Realtime-Garbage-Collection zu machen, indem man einfach das Aufräumen in ganz kleine Bereiche aufteilt. Eine andere Variante, wie man Realtime-Garbage-Collection machen kann, wenn man Richtung Multithreading geht, mehrfältige Prozessoren, die also mehrere Threads in Hardware parallel ausführen kann, kann man zum Beispiel einen Thread dazu benutzen, um aufzuräumen, während die anderen Threads arbeiten. Und das sozusagen parallel aufzuräumen, während die arbeiten. Man muss aber ein bisschen aufpassen, das klingt gut auf den ersten Anblick, aber das Aufräumen ist nicht konfliktfrei. Das heißt, wenn ich aufräume, muss ich meistens kurz mal irgendwelche Logs setzen, kurzfristig. Und diese Logs können jetzt die anderen Threads aber blockieren. Das heißt, ich muss gucken, dass diese Log-Bereich so kurz wie möglich halte. Aber es geht, das kann man machen. Aber das ist zum Beispiel ein Grundproblem, weshalb im Standard-Java für eingebettete Echtzeitsysteme absolut ungeeignet ist. Datenbanken haben auch das Problem. Datenbanken haben auch ganz gerne mal diese Reorganisationspausen, weil sie, wenn sie ihren Index neu schreiben müssen, also ihre Hash-Tabellen auch reorganisieren und ihre Baumstrukturen reorganisieren müssen. Das ist genauso ein Punkt. Wenn ich also in einem eingebundenen System irgendein Datenbanksystem einsetze, muss ich entsprechend auch aufpassen, dass ich da eben frei von Reorganisationspausen bin, dass ich ein System habe, das sowas nicht hat, wo ich das abschalten kann. Wie gesagt, es gibt Techniken, das zu machen, man muss es nur beachten. Gut, ja, ich möchte jetzt auf einen speziellen Typus von eingebetteten Systemen eingehen, sogenannte ubiquitäre Systeme. Ubiquitär heißt, wenn man es übersetzt, allgegenwärtig, überall verbreitet. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass wir ja, dadurch, dass die Rechner eigentlich immer kleiner werden und immer mehr eingebetteten Bereichen Alltagsgegenständen verschwinden, wir von Rechnern umgeben sind, ohne dass wir eigentlich sehen, dass da wirklich Rechner da sind. Ich meine, wenn wir so ein Telefon anschauen, das sehen wir nicht unbedingt den Rechner dahinter oder in einem Fahrzeug sehen wir nicht, dass da 20, 30, 100 Computer in dem Fahrzeug letztendlich drin sind. Das geht dann letztendlich so weit, dass ich vielleicht auch in meiner Kleidung Rechner habe, die ich nicht sehe mehr. Das heißt also, der Computer wird unsichtbar, verbirgt sich hinter Alltagsgegenständen, und da wurde der Begriff Ubiquitous Computing oder alternativ auch Pervasive Computing dafür geprägt. Und zwar kam der eigentlich schon recht früh, Anfang der 90er Jahre, von Mark Weiser, von Sand, der hat den Begriff geprägt. Die Zukunftsvision von ihm war damals waren wir weit nicht so weit, aber dass ich eben in Mikroelektronik angereicherte Gegenstände habe und die so alltäglich sind, dass sie im Prinzip nicht mehr auffallen und gar nicht mehr als Rechner wahrgenommen werden. Insofern sind also ubiquitäre Systeme natürlich eingebettete Systeme, aber die Grundidee ist noch dahinter, dass jetzt ein Effekt dazukommt, dass diese Systeme sich auf den Menschen einstellen können und auf seine Wünsche und Bedürfnisse einstellen. Machen wir einfach mal ein Beispiel, was da dahinter stecken kann. Ich gehe an einen Fahrkartenautomaten und möchte eine Fahrkarte ziehen. Heute ist so ein Fahrkartenautomat kein ubiquitäres System, in dem Sinne, dass ich hier an meinem Bildschirm entsprechend meinen Fahrtwunsch da eingeben muss. Und das kann manchmal ganz schön kompliziert sein. Ja, wenn man Sondertarife haben will, irgendwelche Optionen. Man könnte sich jetzt folgendes Szenario vorstellen. Ich trete an den Fahrkartenautomaten. Der Fahrkartenautomat nimmt Kontakt mit meinem Smartphone auf, das ich in der Tasche habe, guckt mal in meinen Terminkalender rein und stellt fest, am heutigen Tage hat der Mensch um 10 Uhr eine Besprechung in München. Dann bieten wir ihm doch mal eine Fahrkarte nach München an, sodass er um 9.30 Uhr in München ist. Auch mal so, bieten wir ihm mal an, vielleicht will er das ja von mir haben. Das wäre die Idee, dass sie sozusagen auf mich einstellen. Das heißt, er nutzt zusätzlich Umgebungswissen, um dem Menschen besser dienen zu können. Das hat sehr viele Aspekte, das hat auch sehr viele kritische Aspekte. Die Frage ist, möchte ich dem Automaten gestatten, dass der auf meinen Terminkalender zugreifen kann, respektive wie kann ich sozusagen das Nützliche von dem Unangenehmen trennen? Das ist aber letztendlich die Idee, die sozusagen dahinter steckt. Das heißt also, ich möchte Umgebungswissen sammeln, um mich damit mit sozusagen im Positiven auf den Menschen einstellen zu können. Das heißt, als ubiquitäre Systeme bezeichne ich eben eingebettete Rechnersysteme, die sich selbstständig auf ihre Umwelt einstellen und reagieren können. Das heißt, der Rechner letztendlich als Diener und nicht als Herrscher über. Das heißt, ich muss mich an den Rechner anpassen, sondern der Rechner passt sich an mich an. Oder andersrum gesagt, eben das Gegenteil von Virtual Reality. Der Rechner zieht nicht mich in die virtuelle Welt, sondern meine reale Welt wird mit Rechenleistung angereichert. Also ein bisschen die umgekehrte Idee von Virtual Reality. Man bezeichnet es auch noch ganz gern, die ubiquitären Systeme, als die dritte Ära der Rechnernutzung. Also die erste Ära war die Phase der Großrechner, also ein Rechner, viele, viele, viele Benutzer. Und der Herr Watson von der Firma IBM hat noch 1960 irgendwann gesagt, also er glaubt nicht, dass man mit Computern Geld verdienen kann, groß, weil also er sieht nicht die Notwendigkeit von mehr als 3 bis 4 Großrechnern in der Welt. Mehr werden wir vermutlich niemals brauchen. Klassische Fehleinschätzung. Phase 2, die Personal Computer, das heißt ein Mensch, ein Rechner. Und die Phase 3, die dritte Ära der Rechnernutzung, ubiquitäre Systeme, ein Mensch von einer Vielzahl von Rechnern umgeben. Gut, Merkmale der ubiquitären Systeme. Es ist eine Erweiterung von eingebetteten Systemen, das heißt, sie sind in ein technisches Umfeld eingebettet, also Waschmaschine, Fahrkartenautomat, ABS etc. Sie sind überall in hoher Zahl vorhanden, das heißt, es ist Allgegenwart. Sie nutzen meistens drahtlose Verbindungen, WLAN, Infrarot, Bluetooth, Handy-Technologien etc., um zu kommunizieren. Und sie nutzen Umgebungswissen, um sich eben auf den Menschen einzustellen. Das führt dann zu einem anderen Begriff, das nennt man auch die sogenannte Kontextvorhersage. Das heißt, ein Mensch bewegt sich in bestimmten Kontext, er macht zumindest bestimmte Dinge. Also zum Beispiel, Sie kommen immer montags, dienstags, donnerstags und freitags kommen Sie von der Arbeit um 17 Uhr nach Hause. Nur mittwochs kommen Sie nicht um 17 Uhr, sondern um 19 Uhr nach Hause, weil Sie nämlich immer ins Fitnessstudio noch hinterher gehen, nur mal als Beispiel zu nennen. Dann könnte ein Rechner zu Hause, könnte sozusagen eine Kontextvorhersage machen, der beobachtet eine Weile und stellt dann fest, okay, mittwochs kommt der immer später. Das sagen wir jetzt auch einmal voraus. Und steuern dann das Haus, die Heizung, die Kaffeemaschine, was auch immer, entsprechend so, dass es mittwochs alles einfach nach hinten raus verschoben wird, weil der immer mittwochs später kommt. Das habe ich gelernt. Kontextvorhersage kann auch sein, wenn ich jetzt so einen Raumplan habe, dass ich sozusagen vorhersage, wenn ein Mensch in einem Raum ist, in welchen Raum wird er als nächstes gehen, wenn er mehrere Möglichkeiten hat, um zum Beispiel eben ihm ein Audiosignal folgen zu lassen, die Musik folgen zu lassen oder sonst irgendwas zu machen. Also das ist, was man Kontextvorhersage nennt, dass man versucht, also aus gesammeltem Wissen vorherzusagen, was ein Mensch oder auch mehrere Menschen tun werden demnächst, um mich entsprechend als Rechner darauf einstellen zu können. Gut, natürlich tragbare Geräte. Das war natürlich 1990 noch relativ unvorstellbar, tragbare Geräte, so kleine, kompakte Geräte, das ist natürlich heute Stand der Technik. Ja, klar.
Das setzt aber dann voraus, dass Geräte untereinander zwangsläufig miteinander kommunizieren müssen. Das heißt, nicht ein Gerät, das alles managt, sozusagen.
Ja, verteilt.
Genau, sondern wir haben mehrere multiple Geräte, die miteinander kommunizieren.
Richtig, ganz genau, das ist der Punkt.
Das heißt, es ist dann nicht mehr ein eingebettetes System, sondern es
ist das ist ja, oder wie gesagt, ein verteiltes eingebettetes System, wie Sie es sehen wollen. Das ist das Prinzip, das, was ich am Anfang vorhin sagte. Der Trend geht ganz stark dahin, dass eben ein eingebettetes System nicht mehr nur aus einem einzigen Knoten besteht, sondern aus dem richtigen Netz letztendlich. Mit allen Vor- und Nachteilen.
Ich kenne jetzt zum Beispiel das Beispiel, dass das Navi eben mittlerweile sagt, okay, du brauchst so und so viel Zeit, um da hinzukommen. Ja. Aber zum Heimweg, den zeige ich dir schon proprietär einfach an.
Ja, gut, klar. Ich meine, Sie können zum Beispiel auch die Vernetzung ändern. Ich habe sie gleich noch hier. Die Vernetzung können Sie auch dahingehend sehen, dass vielfach heute schon das Navigationssystem mit dem Motormanagement kommuniziert, um Sprit zu sparen. Weil das Navi weiß zum Beispiel, okay, in einem Kilometer kommt eine Bergabstrecke. Dann kann im Prinzip das Motormanagement schon angepasst werden, dass er sozusagen, mein ganz interessant ist bei Hybridfahrzeugen, die mit Elektroantrieb noch arbeiten, aber man kann es auch bei normalen Fahrzeugen schon ein bisschen Energie sparen, dass man, okay, in einem Kilometer kommt eine Bergabstrecke, kann ich mein Benzingemisch schon mal so anpassen, dass der braucht da kein großes Gas, in einem Kilometer geht es eh runter. Das heißt, die Dinge arbeiten zusammen, sind vernetzt und tauschen Informationen aus. Das kann, aber das hat Nebeneffekte. Da kommen wir drauf, wenn wir uns mit dem Organic Computing befassen, denn je mehr solche Systeme es sind, also wenn es wirklich große Anzahlen werden, dann tritt ein Effekt auf, den man Emergenz nennt. Emergenz heißt, das System bekommt ein Gesamtverhalten, das aus dem einzelnen Verhalten der Einzelkombination so gar nicht mehr vorhersagbar ist. Es kommt sozusagen ein Eigenleben. Klassisches Beispiel für Emergenz ist der Stau aus dem Nichts raus. Emergenter Effekt, das ist einfach, wenn immer mehr Autos auf der Straße fahren, irgendwann staut der Verkehr, wo es eigentlich keinen wirklichen Grund dafür gibt. Das ist einfach ein emergenter Effekt, der auftritt, weil, man kann es schon physikalisch beschreiben, was da passiert, weil dann irgendwo einer bremst, der andere muss ein bisschen mehr bremsen, irgendwann staut sich das bis zum Rückfall auf. Aber wenn ich nur das Einzelfahrzeug betrachte, kann ich niemals drauf kommen, dass da ein Stau entsteht. Anderes Beispiel, das ist zum Beispiel negative Emergenz, was man vermeiden möchte. Positive Emergenz sind die ganzen Ameisenalgorithmen, von denen Sie vielleicht mal gehört entgegen haben. Man kann zum Beispiel Ameisen können kürzeste Wege finden. Das kann man auch nachbauen durch Pheromone. Also eine Gruppe von Ameisen findet sehr zuverlässig kürzeste Wege. Das ist auch ein emergenter Effekt, der mit Ausscheidung von Pheromonen funktioniert. Ameisen können sortieren, kann wunderbare Sortieralgorithmen mit Ameisen bauen. Das sind alles emergente Effekte und die passieren eben immer mehr, je mehr solche Systeme zusammenarbeiten, weil umso schwerer wird es das Kampfsystem fair zu sagen. Deswegen auch die Idee, was wir im Organic Computing machen, dass ich Systeme brauche, die sozusagen selbst organisieren, um eben das Ganze in den Griff zu kriegen. Als Mensch sind sie nicht mehr in der Lage, ein System aus 100.000 Komponenten irgendwo so zu beherrschen, dass sie alles fair sagen können. Das geht nicht, ist nicht möglich. Sie hatten noch eine Frage?
Bei so vernetzten bzw. hochvernetzten Systemen, ja? Wie ist da so eine Struktur quasi mit irgendwie Master-Slave so zu sehen? Oder ist das
nicht mehr so? Hierarchie, eigentlich nicht mehr so sehr, nee, eigentlich nicht mehr. Noch vor 20 Jahren waren, wenn ich verteilte eingebettete Systeme habe, waren das sehr stark hierarchische Strukturen. Das heißt, ich habe irgendwo einen Master, der hat dann da 10 kontrolliert, die haben wieder 10 andere kontrolliert, so baumartige Strukturen. Ist heute nicht mehr so, ist vernetzt, eher gleichberechtigte Partner. Gut, wie gesagt, Technologien, einbeziehende Informationen aus der Umwelt, Umgebungswissen, Wissen erstellen durch Erfassung, Interpretation, Speicherung, Austausch etc. von Sensordaten. Dadurch kann ich mich eben auf den Menschen einstellen und ich kann abhängig vom jeweiligen Kontext, meinem Aufenthaltsort, meinem momentanen Zustand letztendlich, entsprechend Informationen auswählen und anzeigen. Das heißt, das Gerät passt sich entsprechend an. Hier mal ein Beispiel vom Teco in Karlsruhe, der Media Cup, schon relativ alt, sind schon mehr als 10 Jahre alt, aber die Idee ist eigentlich ganz lustig. Ich nehme eine Tasse, eine ganz normale Tasse, und unter der Tasse haben die so einen Gummiunterzieher gemacht, in der ein bisschen Elektronik eingebaut war. Da waren im Prinzip Beschleunigungssensoren drin und Temperatursensoren und ein kleiner Mikrocontroller. der war unten an den Tassenboden hier angeschraubt. Ich habe mal ein Bild, das noch ein bisschen, da sieht man es noch ein bisschen besser. Also da sieht man hier drei Beschleunigungssensoren in verschiedenen Richtungen. Das sind Temperatursensoren, die beiden Batterien etc. Das heißt also, wir haben hier einen kleinen Mikrocontroller, kabellose Energieversorgung. Das heißt, die Tasse kann, wenn sie entsprechend in der Nähe der Ladestation steht, wird die aufgeladen und kann dann 10 Stunden arbeiten. Temperatur und Bewegungszustand der Tasse wird erkannt und wird eben in den Raum gesendet und kann eben von Rechnern gelesen werden. Damit kann man ganz interessante Dinge tun. Ich meine, das Triviale ist natürlich schon klar. Einfach, wenn jetzt erkannt wird, okay, die Tassen werden kälter, dann kann man anfangen, mal wieder neuen Kaffee zu brühen. Das heißt, die Kaffeemaschine kann anfangen, mal neuen Kaffee zu brühen. Man kann aber ganz interessante Dinge mit tun, die man vielleicht im ersten Blick so gar nicht sieht. Man kann zum Beispiel feststellen, okay, jetzt sind mehrere dieser Tassen sind zusammen in einem Raum. Da findet vermutlich eine Besprechung statt, wenn also normalerweise im Raum, wo normal zwei Leute sitzen, plötzlich 10 Tassen da drin sind, aktive Tassen, die auch bewegt werden. Dann findet in dem Raum vermutlich eine Besprechung statt und dann kann man außen am elektronischen Türschild vielleicht ein Schild hinmachen, bitte nicht stören, Besprechung. Oder wenn alle Tassen gleichzeitig bewegt werden, dann kann man sagen, okay, die heben jetzt auf, die sind fertig miteinander, die gehen jetzt, die verlassen den Raum, die Besprechung ist beendet. Also man kann da aus dem Bewegungs- und Temperaturprofil des unserer Tasse kann man ganz interessante Informationen ableiten. Das ist natürlich teilweise hypothetisch, man kann da auch ein bisschen daneben liegen, aber die haben da ganz nette Dinge mit dem Teil gemacht, mit diesem Media Cup. Gut, ja. Ich würde sagen, guter Punkt, weil wir kommen zum neuen Thema, eben Mikroprozessor und Mikrocontroller. Einfach eine Viertelstunde Pause zu machen, das heißt, Viertelstunde geht es hier weiter.